51 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben wieder einiges auf dem Zettel für diese Woche, was wir abarbeiten müssen. Da ist einiges zu besprechen und dazu begrüße ich ganz herzlich den Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Ich begrüße den Moritz. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Und auch den Tim in Berlin. Hallo Tim.
Hallo und ich möchte ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer grüßen und bei dir tatsächlich nochmal einhaken. Also zumindest teilweise dürfen wir das heute besprechen und müssen nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Auch wenn es insgesamt ja schon auch viele größere Themen sind, wir müssen ja auch noch die Mitgliederversammlung besprechen und dann mal wieder ein völlig verrücktes Spiel, ist es ja zumindest wieder auch ein Spiel gewesen, wo man sich ja dann zumindest über den Ausgang, wenn ja nicht so wirklich beschweren kann, ganz, ganz hervorragend. Aber das wird wahrscheinlich wieder mal einiges an unserer Zeit in Anspruch nehmen und ja, und du hast natürlich recht, das ist natürlich trotzdem eine absolut privilegierte Situation, das besprechen zu dürfen und noch dazu mit der wunderbaren guten Laune, die man ja auch alleine schon deswegen haben kann, weil ja auch die Zweite jetzt am Wochenende endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen hat. Das hat ein Jahr gedauert seit dem letzten Mal und ja, und weil Fortuna ja einfach nicht ohne Spektakel kann, hat man sich dann gedacht, okay, wir holen mal einen 0-2 Rückstand gegen die zweite Mannschaft der Kölner zu Hause auf und gewinnen das Ding noch. Und ja, genau, das hat die Mannschaft von Jens Langenecke getan und hat damit hoffentlich jetzt den Grundstein gelegt, um dann eben auch zu Hause weitere Punkte sammeln zu können gegen den Klassenerhalt, die ja wirklich bitter nötig sind, weil auch mit diesen drei Punkten hat sich jetzt die Situation in der Tabelle ja, glaube ich, jetzt nicht nachhaltig verbessert. Von daher, ja, gerne weiter so.
Du sagtest im Chat, dass einer der Torschützen, glaube ich, oder? War jetzt lange verletzt und war eigentlich einer deiner Hoffnungen in der zweiten Mannschaft.
Ja, also ohne den jetzt schon mal Fußball spielen gesehen zu haben, habe ich mir vor der Saison ganz, ganz große Hoffnungen oder ganz, ganz große, habe ich wirklich große Hoffnungen in Dennis Bindemann gesetzt. Den hat man von Preußen Münster geholt vor der Saison. Da waren einige andere Zweitligisten wohl irgendwie auch dran und ich glaube, die wohl auch dem so ähnliche Angebote gemacht haben. Und wenn er sich dann halt für Fortuna entscheidet und dann eben auch entscheidet dann halt irgendwie über den Umweg Regionalliga zu gehen. Weiß ich nicht, ob das halt viele andere Zweitligisten halt auch anbieten können, irgendwie auf dem Niveau Regionalliga zu spielen. Deswegen, ich glaube, auf den werden sehr große Stücke gehalten. Ein Mittelstürmer noch dazu. Also ist da nicht so, als gäbe es da keinen Bedarf, sowohl bei der zweiten als auch natürlich auch bei der ersten Mannschaft. Von daher, ja, also ich glaube, den hatte ich so ein bisschen einfach vor der Saison auf dem Zettel für einen der Spieler, der vielleicht mal an diesen Tagen, wie wir sie zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen in Fürth gesehen haben oder so, dass der mal sein überraschendes Profidebüt gibt. Und leider war der jetzt eben die ganze Zeit verletzt, aber hat jetzt endlich wieder gespielt. Ich habe sogar das zweite Spiel überhaupt und direkt getroffen und ja, natürlich will man da jetzt niemanden mit Erwartungen überfrachten, aber auf jeden Fall kann man das ja, glaube ich, mal als gutes Zeichen werten. Und wenn man ein bisschen auf die zweite schaut, kann man ja den Namen vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben.
Vielleicht ist es Thomas Röttgermanns Taktik bei Preußen Münster, ist er ja jetzt im Aufsichtsrat, so viele Transfers mit der Fortuna zu machen, dass er irgendwann bei der Mitgliederversammlung der Fortuna entlastet wird als Vorstandsvorsitzender, weil das ist ja erneut wieder nicht passiert bei der Mitgliederversammlung vor anderthalb Wochen. Um mal den Versuch einer Überleitung zu starten.
Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also
kann man überraschen.
Bei Preußen Münster. So.
Ja, ne, wenn man sich so überlegt, was da für Transfers eventuell nicht passiert sind und so. Wer da wen kennt
in den Vereinen. Ich bin Benjamin Böckler gerade.
Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Was Jonah Niemitz macht, der nicht nach Münster gegangen ist, das weiß ich schon ganz gut seit dem Wochenende. Aber wir beobachten diese Verbindung mal. Notgedrungen. Aber sollen wir dann über die Mitgliederversammlung direkt einsteigend sprechen oder habt ihr andere Themen noch auf der Agenda?
Nein, ja, tatsächlich hoch interessiert daran, was ihr uns gleich berichten werdet.
Jan und ich sind hingefahren. Also ihr könnt natürlich all eure bohrenden Fragen an uns, die wir quasi im Auftrag des Podcasts dort waren, stellen. Ansonsten
berichten wir vielleicht einfach mal die wichtigsten Punkte, die wir uns so genannt haben. Ja, nicht so spektakulär. Ich
kann eine Frage stellen. Was habt ihr denn mitgenommen?
Was haben wir denn mitgenommen? Ja, nichts. Keine Handouts oder nur diese Abstimmkarte.
Irgendwie habe ich in der Hand. Ah, die kann ich gut hier auch halten. Enthaltung.
Aber also trotzdem vielleicht zum Einstieg, bevor ihr ins Detail geht, wenn ihr das so abschließend bewerten solltet mit so einer Woche Abstand. Wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war überraschend gut. Das ist überraschend. Vielleicht ist es auch, war ich eher davon überzeugt, dass es mehr Diskussionsbedarf geben würde. Gab es aber vielleicht auf der Oberfläche gar nicht so. Die Aufsichtsratswahlen liefen ja auch ziemlich eindeutig ab. Es waren keine Überraschungen dahingehend. Ich glaube, insgesamt hat auch nicht so lange gedauert. Ne? Also man konnte da Schlimmeres befürchten, aber man war relativ schnell durchs Programm. Also war das insgesamt eine sehr entspannte Veranstaltung.
Also das wäre doch mal ein Satz, den man sich von Hörern unseres Podcasts wünschen würde. Also die Stimmung war überraschend gut.
Und man war auch schnell durch.
Ja, eine Kontraveranstaltung gegenüber unserem Podcast hier. Ich glaube, also es gab ja.
Also ich muss sagen, ich meine, wir sind ja da auch ja, direkt, als wir da rausgegangen sind, haben uns schon irgendwie über uns selber geärgert. Und ich habe mich vor allem jetzt so im Laufe dieser letzten Woche mit diesem Abstand immer mehr geärgert, weil einfach aus dem Fakt, dass wir halt nichts gesagt haben, keine Frage gestellt haben und so. Und ich weiß schon, warum wir das nicht gemacht haben, weil wir halt beide nicht die Zeit dazu hatten oder uns genommen haben, das vorzubereiten. Ich glaube, das wäre schon irgendwie für mich gut gewesen. Aber so ein paar Themen sind halt einfach so aalglatt. Also es ist einfach gar nicht aufgekommen, manche Themen. Und ja, so ein bisschen, ich ärgere mich tatsächlich darüber. Ich meine, wir sitzen hier Woche für Woche im Podcast und können uns unsere Tiraden hier erlauben. Aber genau, so im Nachhinein habe ich mich doch sehr darüber geärgert, dass wir nicht die ein oder andere Nachfrage, weil dafür ist ja auch das Forum da und es wurden ja auch Nachfragen gestellt, hätte man schon machen können. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich, glaube ich, im Nachgang.
Naja, aber ich muss ja sagen, es wurden halt Nachfragen gestellt und die waren auch immer alle gut. Also von den Leuten, die Fragen gestellt haben, fand ich das immer sehr auf den Punkt und auch, das hat auch einige Themen und Aspekte zu Fortuna für alle auch abgedeckt. Das Einzige, und ich weiß nicht, ob du da was anderes siehst, wo ich glaube, das wäre eine Person, die ziemlich zu leicht weggekommen ist, ist halt Klaus Allofs, der halt in seinem Vortrag das Erwartbare gesagt hat. Aber das ist ja durchaus streitbar. Also wenn er halt sagt, dass es eine gute Mischung gibt zwischen quasi frühen Verpflichtungen und dann halt den späten Verpflichtungen, die man dann macht, um halt noch ein paar Extraspieler zu holen, dann muss man sagen, nö, das sieht man halt, sehen wir also anders. Das hätte man nochmal sagen können. Aber gut, wir sagen es ja auch hier in diesem Podcast in eine gewisse Öffentlichkeit hinein. Das schadet ja jetzt auch nicht. Das ist so das Hauptthema. Wo ich gedacht habe, ja, da hätte man ihm noch mal widersprechen können, um das als Punkt zu setzen. Ansonsten sind das ja alles so Themen, wo man noch mal gucken muss, wo das jetzt hinführt. Oder gibt es noch ein anderes Thema, wo du gesagt hättest, da hättest du gerne noch mal einen Finger drauf gelegt. Was natürlich so ein bisschen geil ist, dass wir uns jetzt darüber reden, in einer perfekten Welt hätten wir da diese Mitgliederversammlung. Nein, aber ich glaube, das ja, es gab ja auch nicht so viele Nachfragen. Es gab nicht so viel Diskussionsbedarf. Ja. Also diese Stimmung hat da vielleicht auch irgendwie Auswirkungen gehabt.
Ja, also ich meine, es wurde kurz mal drüber gesprochen, dass der Kader ja anscheinend ein bisschen zu dünn ist.
Da ist ja keiner schuld dran.
Genau, da ist keiner schuld dran. Und das wird aber vielleicht wahrscheinlich im Winter adressiert und so. Und naja, aber so über die finanziellen Aspekte von dem Handeln der sportlichen Leitung wurde ja nicht so viel geredet. Ich fand es auch ein bisschen, also erstmal irgendwie kam ja zu Anfang so eine, also so nach der Begrüßung und der Verlesung der verschiedenen Ehrenmitglieder sowie der verstorbenen Mitglieder, gab es ja irgendwie so ein total random Klaus Allofs Zusammenschnitt Werbefilm von die schönsten Tore von Klaus Allofs. Also fand ich total weird.
Was?
Und, naja, weil okay, Klaus Allofs okay. hat die silberne Ehrennadel bekommen.
Ja, genau. Und eigentlich ist so, er schon viel länger Mitglied.
Es gab schon einen Anlass.
Es gab schon einen Anlass.
Okay, es gab einen Anlass. Es wurde aber über diverse andere Leute haben kein Video bekommen, natürlich, sondern nur Klaus Allofs als einziger Geehrter hat dann eben ein Video bekommen. Und just in dem Moment, in dem er eigentlich dann quasi da zelebriert hätte werden sollen, kam dann eben die Mannschaft rein, was irgendwie so vom Timing her Klaus Allofs völlig die Show gestohlen hat, aber ja, ansonsten.
Ja, aber das sind so Details, in denen die wollte ich mich eigentlich gar nicht begeben.
Ja, ist okay. Ich fand es ein bisschen.
Naja, genau. Und das ist aber jetzt.
Und Hovemann finde ich beide ziemlich überzeugend mit dem, was sie sagen.
Na, nicht was sie sagen, aber wie sie es sagen.
Wie sie es, genau, danke.
Das sind beides Profis, die haben ein gutes Auftreten.
Ja, genau. Und ich fand auch Jobs hat zumindest über Fortuna für alle doch auch sehr überzeugend gesprochen, inhaltlich.
Ja, ich glaube, der macht das sehr souverän. Ich glaube, das haben wir ihm ja nie abgesprochen, Professionalität. Und vielleicht, weil was ich noch bei dem Hovemann-Vortrag interessant fand, der hat schon so ein paar Punkte auch aufgegriffen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, die wir ja auch schon hier besprochen hatten, zum Beispiel diese Fragen nach Mindestlohn, wo sich ja die Frage stellt, wie viel kann das eigentlich sein? Da hat er ja auch eigentlich zugegeben, dass man in dem Verein bezüglich der Jugendtrainer, da hatten wir ja auch mal eine Folge zu, dass wir einen der Jugendtrainer hier hatten, einfach jahrelang Lohndumping betrieben hat. Und wenn man, wie Moritz, du das schon sagte, jahrelang Leuten 2 Euro die Stunde bezahlt und dann halt jetzt den Mindestlohn bezahlen muss, das hat nicht Hovemann gesagt, das hat Moritz neben mir sitzend gesagt, dann ist es natürlich schon ein signifikanter Mehrausgabe.
Ja, und genau. Mindestlohn bei den Dienstleistern eben auch, ja. Dann kann man schon, das hat er auch angesprochen, kann man schon dann, okay, dann wird wahrscheinlich der Mindestlohn auch einen Effekt haben.
So, und das, was er interessantere, was er noch gesagt hat, ist, dass er halt vielleicht den Auftakt gegeben hat zu einer Auseinandersetzung mit der Stadt Düsseldorf. Also er war der Erste und Borgerding war dann, glaube ich, der Zweite, der dann das aufgenommen hat bei seinem Bericht für den Aufsichtsrat, sehr stark positioniert gegen die Stadt, die Kommunikation der Stadt angegangen und auch so gesagt, naja, die Fortuna bietet hier etwas an für die Stadt und die Stadt rührt sich zu wenig, gerade im durch D-Live, den Stadionbetreiber, sei das auch so ein bisschen quasi sehr problematisch gewesen, was zum Beispiel die Stadionmiete und die Erhöhung anging. Und da frage ich mich schon, das wirkte ja fast schon koordiniert und abgesprochen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, also Hovemann für den Vorstand und dann Borgerding für den Aufsichtsrat.
Hovemann etwas milder und Aufsichtsratsvorsitzender dann auch noch deutlich schärfer eigentlich. Ne?
Ja. Und schon. Die Stadt hat sich ja auch schon darauf reagiert und sagen wir mal sehr kühl reagiert und überrascht ob der Schärfe und haben ihrerseits so einen Vorwurf lanciert, dass halt so eine Öffentlichkeit vielleicht auch nicht der Ort ist, wo man solche Auseinandersetzungen führt. Also da kann man einfach mal
Inhalt geäußert haben.
Ja, genau. Also das ist halt schon interessant, dass die Fortuna jetzt quasi die Konfrontation sucht und man muss halt gucken, ob das jetzt die Strategie aufgeht oder nicht. Also die Stadt hatte ja erstmal, aber es ist vielleicht auch überraschend, wenn man nicht überraschend, wenn man so angegangen wird, sehr zurückweisend reagiert und auch kühl.
Naja, ansonsten der Tenor.
Gab es dazu irgendwelche, ja? Ich wollte noch mal fragen, gab es denn da irgendwelche Nachfragen oder hat man sich dann gefreut, nicht, dass man einen Schuldigen für die finanzielle Lage außerhalb des Vereins gefunden hat?
Nee, so war das gar nicht dargestellt, muss man sagen. Also es war nicht so, dass Hovemann jetzt allein die von wegen Situation an der Stadt festgemacht hat, sondern es ging schon bei Hovemann sehr konkret darum, dass die Stadt quasi in der direkten Kommunikation zwar eine Erhöhung der Stadionmiete angekündigt habe, aber im eher moderaten Bereich. Und als dann quasi die Rechnung kam, mehr oder weniger schriftlich, sei man so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, wie hoch denn diese neue Stadionmiete sei. Und auch Borger-Ding, also die Stadt hängt natürlich schon mit drin, diese Strategie, dass man ein bisschen auf die Stadt zeigt, aus Fortuna-Hinsicht, das findet sich da schon wieder. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie zum externen Sündenbock da aufgebaut hat, aber das ist vielleicht auch eine Lesartfrage. Aber es gab keine Nachfrage dazu. Es gab aber sehr wohl Nachfragen zu dem Ausstieg der Provinzial bei Fortuna für alle, um beim Finanziellen zu bleiben. Und da war es so, dass Jobst schon glaubhaft gemacht hat, ohne es explizit zu nennen, dass da noch ein paar finanzielle Fragen offen stehen. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass wenn man, naja, der hat ja so, die Fortuna ist in Vorleistung getreten für gewisse Dinge, ne? Also so Marketing-Sachen werden ja auch manchmal so vielleicht gemeinsam, irgendwie bei so einem gemeinsamen Auftreten, gemeinsam budgetiert oder ich weiß es nicht was, ja, dass man da vielleicht auch für Zahlungen noch erwartet. Und das klang alles sehr danach, als ob das halt noch so in so einem vorjuristischen Bereich mit der Provinzial ausverhandelt wird. Also, dass man da quasi intern mit denen diskutiert und dass es auch nachvollziehbar ist, dass man das jetzt nicht in einem größeren Bereich kommuniziert. Also, dass die man in der Mitgliederversammlung da nicht irgendwie erwarten könne, dass man da jetzt viele Details zu erfährt, was ich auch nachvollziehbar finde. Also da gab es Nachfragen zu und er hat es auch selber noch gesagt, aber das war im finanziellen Bereich so der wichtigste Fragenaspekt, der Ausstieg der Provinzial.
Also das könnte aber heißen, dass eventuell sogar Fortuna noch irgendwie ein kleines bisschen Geld zurückbekommen würde. Das ist so das, was ich verstanden habe.
Ne? Ja, genau.
Das könnte halt sein. Ja. Also wenn es da nochmal irgendwie Nachrichten gibt, wären das eher positive als negative.
Ja, also ich glaube, wenn es gut läuft, kriegt man einfach nichts mehr mit. Ne? Also wird halt die Fortuna nicht irgendwie was verkünden, die Provinzial nicht, weil man ist ja nach wie vor irgendwie verbandelt über ein Sponsoring. Dann wird man das einfach fallen lassen. Wenn es schlecht läuft, dann könnte es, also das ist meine Interpretation der Worte, die Jobst gesandt hat. Vielleicht stimmt es auch nicht. Wenn wir sich noch mal länger unschön hinziehen. Aber das war auch, also ja. Genau, das ist so, das ist der zu den Finanzen, Fortuna versus Stadt, könnte man noch sagen. Der Aspekt, der ist ja dann auch in der Rheinischen Post und anderen Medien auch berichtet worden ist, dass der Aufsichtsrat den Vorstand angegangen ist für den Zoller-Transfer. Also Borgerding hat in seinem Bericht klar gesagt, dass der Vorstand die Fehler gemacht hat, dass man als Aufsichtsrat quasi diesen Backlash, der danach kam, ertragen hat, um halt irgendwie die Sachen intern zu halten, aber dass er halt sagen muss, dass er halt sehr klar formuliert, dass das, was da passiert ist, nicht die Schuld des Aufsichtsrats war, sondern des Vorstands. Das blieb ja auch unwidersprochen dann von Vorstandsseite. Da ist aber halt auch nicht viel mehr draus passiert. Ne? Also das war aber, glaube ich, nicht unwichtig, dass er das so deutlich gesagt hat. Insgesamt muss man sagen, dass Borgerding schon einen sehr souveränen Auftritt hingelegt hat. Also sowohl als Leiter der Veranstaltung als auch seine Reden, das war alles sehr saß. Auch das kann man ja irgendwie positiv sehen, so im professionellen Hinblick. Ne? Ob man da immer alles mit teilen muss, ist eine andere Frage, aber zumindest das Auftreten war insgesamt vom Verein, wenn man das überlegt, das ist eine Veranstaltung des Vereins, wie repräsentiert man sich der Vereinsöffentlichkeit, aber auch der Medienöffentlichkeit und anderen Beobachtern, dann war das alles sehr souverän gemacht. Ja, und ich glaube.
Keine Antwort, sorry Jan, für diesen Punkt mit dem, da ging es ja dann so ein bisschen um diesen Zoller-Transfer und was die Aufgabe des Aussichtsrats und so weiter. Da hat ja durchaus Klaus Allofs, nachdem er viel auch darüber geredet hat, wie schön das 4:3 gegen Lautern war und dass der DFB-Pokal schön ist und so, hat er zumindest auch gesagt, dass diese verspäteten Absprachen und sowas, weswegen dieser Zoller-Transfer zum Beispiel platzt, ist, dass das nicht mehr vorkommen wird und dass das ein Fehler war. Also das ist schon, ne, ja. So, man wird nicht mehr zu spät sein mit diesen Absprachen und so. Ja. Da nimmt er natürlich, also auch wenn Borgerding das nochmal aufgreift, aber da nimmt er natürlich auch einfach vorweg. Da muss man dann auch nicht nochmal drüber diskutieren oder so. Alofs hat es so ein bisschen gesagt und dann hat Borgerding nochmal klargestellt, Leute, ihr habt den falschen Leuten ans Bein gepisst, aber er hat dann seine Worte waren, aber ich will nicht den Vorstand bloßstellen, sondern wir wollen jetzt gemeinsam quasi das besser machen und deswegen habe ich die ganze Scheiße gefressen, die da auf uns eingeprasselt ist. Das waren so seine Worte.
Also mit der Scheiße fressen nicht, aber
Nee.
Ja, und
das stimmt.
Das war nicht man merkt ja schon an so einem Bericht hier, es ist jetzt nichts, da ist irgendwie nichts Dramatisches bei. Interessant wurde es dann am Ende, weil es gab einen Eilantrag oder einen Dringlichkeitsantrag von Fanseite, von Mitgliederseite, dass der Verein gegen den Einstieg, wie auch immer gearteten Einstieg eines Investors, eines Geldgebers in Vermarktungsrechte der DFL, die im Dezember jetzt wieder diskutiert werden, stimmen wird. Das wurde halt quasi vorab eingebracht, der Antrag. Es wurde von den Mitgliedern zugestimmt, dass dieser Antrag besprochen werden soll. Und dann wurde am Ende eben, als es zu dem Tagesordnungspunkt kam, das nochmal vorgestellt, worum es geht, also dass Fortuna Düsseldorf sich als Verein gegen diese Investoreneinstieg ausspricht und dagegen stimmen wird, weil das haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass das nicht immer, dass das dagegen gestimmt wird, das wurde nicht explizit gesagt, aber dass der Verein dagegen ist, weil nämlich das ganze Verhalten von Jobst bei der ersten DFL-Runde, wo es ja auch schon um Investoren ging, ja einigermaßen fragwürdig war. Ja, wo Jobst übrigens in seiner Rede davon geredet hat, dass alle Fehler gemacht hätten, wo man sich denkt, naja, aber du hast schon einen spezielleren Fehler gemacht, mein lieber Freund. Ja, aber dieser Antrag wird gestellt und dann gibt es natürlich die Möglichkeit des Vorstands, sich bei solchen Anträgen zu positionieren. Und was passiert? Alle drei stehen auf. Also Jobst, Alofs und Hovemann stehen auf, stellen dann sich ans Mikrofon. Und Jobst spricht dann und sagt, dass man quasi sich nicht die Handlungsoption nehmen sollte durch diesen Antrag, also im Sinne von wegen nicht für den Antrag stimmen. Und hat dann quasi mehr oder weniger, und Moritz, du kannst mich hier berichtigen, schon so leicht von oben herab versucht, den Erklärbär zu machen, dass ja das missverstanden sein könne und dass das ja einige Gläubnis geben, Investoren anstieg der DFL, aber nein, es ging ja um was anderes, es geht ja um Vermarktungsrechte, dass die verkauft werden und Anteile daran. Es war schon so ein leichter Ton von, ihr kennt die Details nicht, was natürlich gerade gegenüber den Antragstellern so ein bisschen schwierig ist. Und Jobst hat dann auch noch gesagt, ja, er sieht aber ein, dass im Prozess vorher zu wenig über diese Unklarheiten auch aufgeklärt worden sei von Vereinsseite. Da müsse man quasi die Informationsverteilung und so ein bisschen verbessern und quasi der Verein muss quasi selber mehr aufklären über das, was die DFL eigentlich vorhat. Und dann kommt der schönste Moment für mich bei der Mitgliederversammlung, weil nämlich der Antragsteller, das Mitglied, einfach sagte, wenn ich diesen Antrag nicht gestellt hätte hier, dann hätten wir da gar nicht drüber diskutiert. Und damit hatte Jobst eigentlich verloren. Moritz, gebe ich das ungefähr so wieder, wie du das auch wahrgenommen hast?
Ja, absolut. Also ich fand, es hat insgesamt sehr, also plötzlich auch eher unsouverän gewirkt, also diese ganze, wir stehen hier zu dritt, dann genau, hat Jobst mal kurz und von wegen, was ihr vielleicht gar nicht wisst, ist, es geht ja, also Investor ist natürlich immer ein großes Wort und so weiter und genau, und dann halt diese Laberei von, ja, also man hätte das im Mai halt nicht so gut kommuniziert und es geht um die Sitzung, die irgendwann am 10. oder 11. Dezember oder sowas ist. Ja. Und völlig zu Recht sagt der Fan dann, wann hättet ihr uns denn informiert und befragt, wenn ich nicht diesen Dringlichkeitsantrag gestellt hätte. Und da ist wieder so ein Punkt, wo ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, also ich meine, es gab ja auch so ein paar Zwischenfragen zu, ach, mit wem kommunizieren Sie denn bitte, Herr Jobst, mit welchen Mitgliedern? So, weil er sich ja selbst auch gerne als großen Kommunikator darstellt. Ich kann es nicht beurteilen, inwiefern mit wie vielen Mitgliedern er über Fortuna vor alle gesprochen hat im Vorfeld, keine Ahnung. Aber da merkt man, finde ich, immer so ein bisschen wieder, dass dass Herr Jobst, ich glaube, er gibt sich schon Mühe, irgendwie das so ein bisschen das zu verstehen, wie Verein und Fortuna und so funktioniert, aber da ist halt auch wieder eine Grenze angekommen. Wenn du das ernst nimmst, wenn dir es wirklich ein Anliegen ist, ne, über so einen Sponsorendeal zu sprechen oder so, dann musst du dir überlegen, weil dieser Antrag im Endeffekt wurde mit einer sehr großen Mehrheit, wurde dem Antrag zugestimmt, gegen einen Investor zu sein. So. Und das weißt du doch auch, wie die Stimmung ungefähr im Verein ist. Ich fand es überraschend eindeutig, aber trotzdem. So, und wenn dir ein wirkliches Anliegen ist, dass dieser Investorendeal oder was auch immer, dass darüber geredet wird, dann musst du doch versuchen, mit dem Verein, mit den Mitgliedern darüber zu sprechen. Das heißt, du kannst es im Vorfeld auf die Agenda setzen, du kannst im Vorfeld darüber sprechen, du kannst bei der Mitgliedervollversammlung über einen Antrag abstimmen, den du vielleicht selber einbringst, im Sinne von, wir dürfen da hingehen, wir dürfen verhandeln und, weiß ich nicht, das Votum, ob wir dann Ja oder Nein wählen, als Verein, das obliegt dann wieder den Mitgliedern oder so, dass man sowas zurückgibt an die Mitglieder. Aber nein, man vertuscht es irgendwie oder beziehungsweise packt es nicht auf die Tagesordnung, steht dann zu dritt vor einem Rednerpult und kriegt halt einfach eine fette Klatsche in der Abstimmung. Das fand ich sehr unsouverän und das fand ich auch nicht besonders, sagen wir mal, so, das ist ja dann nicht emotionale Intelligenz, aber so eine Geschichte von so einen Verein wirklich verstehen und so ein gucken, wie die Stimmung ist und so, weil so ist es quasi eine Niederlage. Er hat sich da aus dem Fenster gelehnt quasi mit dieser Ansprache, die er dann gehalten hat und hat halt einfach auf die Mappe bekommen und dann musste sich wieder hinsetzen. So.
Ja, das ist die eine. Ich sehe das ein bisschen anders.
Ja, Jan, du erstmal.
Weil ich glaube, dass die drei da vorne standen, das hatte nichts damit zu tun, oder halt, was da passiert ist, dass er halt wirklich glaubte, da jetzt irgendwas verändern zu können, sondern es war halt eine Geste an die anderen Oberen der DFL. Also da wird, das ist diese Kommunikationsform, die drei gewählt haben, da geht es nicht darum, all das, was du gesagt hast, Moritz, dass da geht es in diesem Moment nicht darum, sondern es ist die Geste dieser Vereinsspitze, dieses Vorstands, um den anderen Vorständen in der DFL zu zeigen, wir als Spitze von Fortuna, wir stehen eigentlich bei euch, aber wir können jetzt nicht anders, weil die da unten gegen uns stimmen.
Ja, aber ist doch dumm, ist doch genauso hohl, Jan.
Nee, ist nicht dumm, ich glaube, das ist ziemlich clever. Sonst wäre Alexander Jobst nicht da, wo er ist, wenn er sowas nicht könnte.
Ja, aber, na.
Weil die genau wissen, wie die Machtverhältnisse in der DFL liegen. Und wie auch Mitglieder für geführte Vereine, wo da die Machtverhältnisse liegen. Die liegen vielleicht in diesem Moment, an diesem Tag bei den Mitgliedern, aber in den restlichen 364 Tagen
häufig nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Ah ja, also auch als DFL würde ich mir denken, jo, dann sprecht halt mal mit den Leuten.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich genau der Punkt ist, dass halt den Leuten auch vorher gesagt wird, Leute, guckt, dass ihr dieses Thema so gut wie möglich halt irgendwie raushaltet aus euren Vereinen, bei den wenigen Vereinen, die es ja überhaupt nur noch gibt. Ne? Ich meine, wie wenige mitgliedergeführte Vereine gibt es ja überhaupt, das sind ja nicht viele. Die sitzen, glaube ich, sowieso bei der DFL alle am Katzentisch und dann, lachen halt Watzke, Hoeneß und der Vertreter von RB Leipzig halt über Alexander Jobst, wenn er halt wieder den beim Mittagessen seinen Leid klagen muss, dass er ja einen mitgliedergeführten Verein halt irgendwie hat, der ihm halt irgendwelche Entscheidungen versucht aufzudrängen und so. Und ich glaube wirklich auch, dass das halt super, super wichtig ist, dass man sich dann da halt hinstellt und eben zeigt, okay, ne, hier bei uns, es ist halt eben noch ein mitgliedergeführter Verein, die wollen was ganz anderes, die lassen sich nicht überzeugen, wir haben es halt versucht, aber immerhin wir als Vorstand stehen halt irgendwie mit der DFL und gerade für jemanden wie Alexander Jux ist es, glaube ich, nochmal doppelt wichtig, weil ich glaube, dass der sich mittel- bis langfristig vielleicht ja doch noch irgendwie bei einem anderen Verein sieht als bei der Fortuna, da wäre ich mir relativ sicher.
Ich habe noch einen Gedanken dazu, der mir gerade kommt, vielleicht auch ein bisschen im Sinne von, das als eine Vorstandsentscheidung beziehungsweise eine Vorstandsmeinung auch nach innen, also gegenüber den Mitgliedern zu signalisieren, anstatt da Herrn Jobst ins Visier kommen zu lassen. So im Sinne von, das sind wir alle drei und
ja,
das
absolut.
Ist nicht der Jobs, ja. Das kann schon sein, ja.
Das sind auch.
Ja, aber also ganz ehrlich gesagt, man hätte und so weiter, aber ich sehe das so ähnlich eher wie Jan und Lou. Ja, man hätte auf die Fans zugehen können, man hätte mit denen reden können, aber ich meine, du brauchst ja nur das Wort Investor zu verwenden und die Diskussion ist vorbei.
Ja, aber das stimmt nicht, Tim. Ich glaube, man kann da, also zumindest kannst du ein besseres Wahlergebnis als 75% einfach nein, ciao, wenn du versuchst, ein bisschen mit den Leuten zu reden. Und wenn du sagst, die Endentscheidung ist in eurer Hand, aber lass uns weiter diskutieren, nein. Ich würde übrigens noch abschließend vielleicht empfehlen, ich habe ihn jetzt auch nochmal gehört, den Rasenfunk, das Rasenfunk-Tribünengespräch zum DFL-Investor damals aus dem Mai empfehlen. Wo auch
ja, aber das ist
ganz gut klar wird, wem das nutzt und wem nicht.
Ja, genau, aber man muss natürlich nochmal gucken, dass das, was jetzt im Dezember passiert, ein bisschen anders gelagert ist. Es ist nicht mehr es geht schon in die richtige, in die ähnliche Richtung, aber es ist schon noch angepasst. Also wenn man sich das für einen April, Mai anhört, ist es nicht mehr das, worum es jetzt nicht mehr ganz das, worum es jetzt im Dezember geht. Das wollte uns Alexander Jobst ja erklären.
Aber das hat er nicht gemacht. Also dass du da einmal die Mitglieder anpöbelst von oben runter.
Naja, pöbelt
er jetzt auch nicht. Nicht das, ne? Wollte. Nein, ich weiß. Aber er wollte es auch nicht den Mitgliedern erklären, weil das hätte er vorher machen können. Wenn er es wirklich gewollt hätte, hätte er das vorher machen müssen. So, hat er halt nicht.
Naja, ja, das hat ja der Antragsteller eben mit seiner kurzen, knappen Antwort auf allen klar gemacht. Ja, das war ein sehr guter Moment. Gut.
Ansonsten, Wahlsieger von allen war Rensing übrigens, der einzige, der mit 96% entlastet wurde.
Aber das ist, ja.
Entschuldigung. Warst du noch?
Nee, alles gut. Aber vielleicht können wir die MV jetzt mal abkürzen,
ja, weil es hier genau
was gibt.
Aber trotzdem, diese in aller Kürze relativ harmonisch runtergebracht, das scheint ja dann nicht komplett so gewesen zu sein.
Ja, schon, weil das halt, es funkte halt immer wieder mal auf, aber das ebbte dann halt auch schnell ab, weil es hing dann halt nicht daran, dass Leute, dass da Diskussionen sich daran festgemacht hätten, sondern es gibt halt so drei Konfliktfelder: Düsseldorf, Fortuna gegen die Stadt. Borgerding sagt kurz dem Vorstand, was er da von Zoller gehalten hat, von dem Transfer oder wie das abgelaufen ist. Und halt am Ende die Entscheidung über die DFL-Investoren-Überlegung, wo der Vorstand sich eben vorne hinstellt, aber die Mitglieder sich nicht davon beeindrucken lassen, mit 75% dafür entscheiden.
Aber das sind doch wunderbar drei Konfliktfelder, die wir weiter im Auge behalten können.
Genau.
Ich möchte trotzdem einen abschließenden Satz noch sagen. Es ging immer darum, wie man wachsen kann, wie man in die erste Liga kommt, mehr einnehmen kann, um die ganzen gestiegenen Kosten und so weiter. Man muss immer mehr einnehmen, man muss in die erste Liga kommen und man muss und so. Also das ist schon sehr krass, der Tenor gerade. Das fand ich schon auch noch bemerkenswert.
Und das müssen wir jetzt schon noch erwähnen, weil das ist wichtig. Danke, dass du das nochmal genannt hast. Weil das hat auch ein Mitglied hat das nämlich auch erwähnt, von wegen, wir reden hier immer über die erste Liga, warum reden wir eigentlich nicht über die zweite Liga? Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ich habe dann einmal zu Moritz gesagt, es ist halt bitter, wenn man so hier sitzt und sich das anhört und plötzlich so sich Christian Lindner nahe fühlt, weil es nicht nur um die Einnahmen, sondern eventuell auch um die Ausgabenseite geht. Ja, bei Staatssachen nicht vielleicht, aber bei Fortuna Düsseldorf kam das überraschenderweise nicht so häufig drauf, sondern wie Moritz das sagte. Tja, und vielleicht hat uns ja der Samstagabend dieser ersten Liga und den damit verbundenen Einnahmen näher gebracht.
Ja, oder vielleicht auch zusätzlichen Zuschauereinnahmen, denn für, sag ich mal, einen Fan, der vielleicht nicht so häufig sich in die Arena verirrt, war das ja mal wieder absoluter Sahnetag, um dort mal vorbeizugehen.
Und es ist gut, dass wenn man Eintritt bezahlt hat, aber nicht die kompletten 90 Minuten im Stadion verbringt, dass man kein Geld wieder bekommt, liebe Fans von Schalke 04. Ja, kriegt nicht 50% wieder ausgezahlt, wenn ihr als ihr zu hart gegangen seid. Aber hey, hat sich trotzdem belohnt, glaube ich. Ja, ich meine, die Choreo war ja schon super. Es war ja ein genialer Einstieg, um das auch mal zu sagen. Die Stimmung wirkte dem Anlass, dem Spiel Fortuna gegen Schalke entsprechend. Und dementsprechend ging man, ich weiß nicht, ob man mit optimistischem Spiel ging, aber man ging auf jeden Fall freudig diesem Spiel gegenüber, oder dass man gut fand, dass das Spiel so stattfindet. Bei der Aufstellung gab es Überraschungen eurer Meinung nach? Gab es etwas, was ihr euch überlegt hattet vorher, das nicht so eingetroffen ist?
Ja, ich war schon, ehrlich gesagt, im ersten Moment überrascht, dass halt Appelkamp und Tanaka auf der Bank gesessen haben. Also irgendwie hatte ich da, glaube ich, mit ein bisschen was Offensiverem gerechnet und war dann kurz überrascht, dass halt Engelhardt und Sobotka spielen. Und dann habe ich es wirklich 2 Sekunden überlegt und dachte, nee, das ist total logisch. Das macht eigentlich unglaublich viel Sinn. Auch gerade in so einem Spiel und gerade auch, wenn man sich anschaut, wie stabil man bisher halt irgendwie in den Heimspielen halt irgendwie ausgesehen hat diese Saison, dass man halt da irgendwie sagt, okay, unser Fokus liegt auf jeden Fall erstmal mehr als auf Stabilität als auf Spielkultur, ist ein absolut logischer Ansatz und irgendwie fast auch ein bisschen ungerecht von mir, finde ich, dass ich halt da so Marcel Sobotka fast immer eher so als ersten Bankkandidaten halt irgendwie hinten dran habe. Speziell dann irgendwie auch nochmal nach diesem Spiel muss ich dann nochmal extra Abbitte leisten. Aber einfach, glaube ich, aufgrund dessen, dass er am Anfang der Saison ausgefallen ist, irgendwie habe ich den da gar nicht so richtig auf dem Zettel, sondern denke immer direkt an dieses Dreier-Mittelfeld Engelhardt, Johannes von Appelkamp und Go. Umso besser eigentlich. dass es dann jetzt halt eben auch noch einen Marcel Sobotka in Topform gibt, den man da halt aufstellen kann. Und der hat das dann ja auf jeden Fall auch sofort absolut zurückgezahlt, dass man den halt mit reingenommen hat. Sonst glaube ich nicht allzu viele große Überraschungen, da es ja dann irgendwie letztendlich für Uccino, für die rechte Verteidigerposition, was ja noch eine Möglichkeit gewesen wäre, aufgrund der Krankheit, glaube ich, die er gehabt hat nach der Länderspielpause, wie eh nicht reichen sollte für 90 Minuten. Also war eigentlich klar, dass Emma da spielen muss, weil Oberdorf musste ja in der Innenverteidigung aushelfen. Und dann gruppieren sich eben die anderen Spieler eben so drumherum. Ganz große Erleichterung bei mir, als halt klar war, dass Vincent Vermeer endlich mal wieder von Anfang an dabei sein kann. Haben wir jetzt ja auch, glaube ich, in der letzten Folge besonders drüber geredet, aber auch sonst schon. Es ist einfach ein riesiger Qualitätsunterschied, wenn er auf dem Platz steht. Nicht, weil er halt dieser überragende Spieler ist, sondern das ist er mit Sicherheit nicht. Da gibt es viele, viele andere, die da, glaube ich, besser sind bei der Fortuna. Aber er sorgt eben dafür, dass die alle ihr eigenes Ding machen können und die Hände frei haben.
Ein bisschen hast du jetzt die Stimmung mit der Abrissbirne wieder reingerissen, Lou. Indem du die Stammplatzpotenzial von Marcel Sobotka erwähnst und hervorhebst, der jetzt einfach ausfällt bis zur Winterpause. Das war sicherlich ein leichtes negativer Nachgeschmack nach diesem Spiel. Aber als man ins Spiel reingegangen ist, hast du natürlich vollkommen recht, dass man ihn da genau gut genug gebrauchen hat. Und die Zeit, die er hatte, hat er ja auch irgendwie mit herausragenden Leistungen für sich genutzt.
Habt ihr denn damit gerechnet, dass er auch so weit hoch steht? Also ich dachte eigentlich erst, okay, Thune will auf jeden Fall erstmal irgendwie wirklich nichts anbrennen lassen und spielt halt mit Engelhardt Sobotka auf der Doppelsechs, aber letztendlich war Sobotka eigentlich auch das ganze Spiel lang auf gleicher Höhe mit Johannesson dann zu sehen, also bis er dann halt raus musste.
Ja. Also das heißt, es war so eine Art Sechser hat dann Engelhardt, das war eigentlich die einzige Frage, die ich an euch hatte, die habt ihr schon quasi beantwortet, aber das heißt, Engelhardt war quasi als Sechser und dann Cello und Johannesson so als Achter in dem normalen 4-3-3, was wir schon kennen, ja?
Ja. Also, überrascht. Naja, gut. Letztlich hat sich halt einfach dieses Sechser, Achter, Achter in dieser Saison sehr gut bewährt. Und ich meine, Sobotka hat ja auch immer mit der Mannschaft, wenn er dann trainieren konnte, mittrainiert. Sodass ich jetzt tatsächlich sage, das ist einfach derjenige, der sich dann gegebenenfalls auch noch weiter fallen lassen kann und dann eine Doppelsechs mit Engelhardt bekleiden kann. Von daher recht schlau. Man kann relativ schnell auf dem Spielfeld umstellen, aber dass er dann doch so hoch steht, das ist halt möglicherweise einfach das System, was man momentan spielen will. Und Sobotka kann das durchaus ausfüllen, das haben wir gesehen. Von daher im zweiten Hinsehen und Nachdenken fand ich es jetzt nicht so überraschend.
Ja, und man hat diese andere Variante ja auch gar nicht gesehen. Man hätte ja sich überlegen können, was wäre denn gewesen, wenn Schalke mit mehr Ballbesitz die Fortuna in eigenen in die eigene Hälfte gedrückt hätte. Das ist ja zu der Zeit, wo Sobotka gespielt hat, einfach nie passiert.
Genau, er ist er hat zu Null gespielt.
Ja, er hat sehr deutlich zu Null gespielt und er ist sicherlich auch ein Faktor, warum es dann vielleicht dann, nachdem er raus wäre, nicht mehr lang zu Null stand. Aber wir sind ja erstmal in der ersten Halbzeit. Und man kann jetzt sehr lange über die Fortuna sprechen, was sie gut gemacht hat. Teil dieses Spiels ist aber auch, dass der FC Schalke 04 bis zum 3-0 und auch noch darüber hinaus eigentlich ein Spiel abgeliefert hat, das ich selten von einem Gegner der Fortuna gesehen habe. Da hat nichts gestimmt, aber auch gar nichts. Es war eine absolute katastrophale Leistung dieser Schalker Mannschaft. Und die Fortuna war aber auch so gut, um eben diese Sachen auch auszunutzen und in Führung zu gehen. Ja,
ja, also ich hab mich zwischendrin dann auch nach 30 Minuten immer mal wieder gefragt, wer ist dieser traurige Mensch mit dem grünen Sweater an? Und dann habe ich verstanden, dass das der Trainer von Schalke ist. Ja, da hat ihn die Mannschaft ziemlich in den Stich gelassen. Also da hat erstmal nichts geklappt, aber trotzdem musst du halt daraus auch einfach eine 3-0 Führung machen. Und das kann halt die Fortuna auch dadurch, dass Vincent Vermey wieder dabei war.
Ja, Vermey, und die haben halt diese Schwachstelle dieser Fünferkette gnadenlos aufgedeckt. Ne? Also diese Bindung zwischen Außenverteidiger und den Dreier Innenverteidigern, das hat überhaupt nicht gestimmt. Und die Fortuna hat häufiger eben hohe Bälle dann Richtung Christos Zollis gespielt, um diese linke Seite der Schalker, also die linke Seite der Fortuna und die rechte der Schalker halt völlig bloßzulegen. Ja, da ging vorher, auch bevor es zum 1-0 kommt, einiges drüber. Und du hast aber auch vollkommen recht. Also Vincent Vermey hat ein nicht nur wegen der beiden Tore, ein Spiel gemacht, wo man wieder sieht, was hat man an ihm. Hatte er auch den Platz, ja, also das war das Absurde, dass es halt auf den Außenplatz gab für die Fortuna, aber diese drei Innenverteidiger es auch nicht geschafft haben, Vermey irgendwie in den Griff zu kriegen, ja, also es ist ja auch völlig absurd eigentlich.
Ja, er bewegt sich genau in den Räumen, die ihn Schalke gelassen hat, kann man auch sagen, dass er da genau da reingestochen ist, wo jemand stehen muss mit Torriecher.
Ja, und man muss aber trotzdem auch einfach nochmal hervorheben, dass das einfach größtenteils ziemlich körperlos war, was Schalke da gespielt hat. Ne? Also gerade wenn wir uns dann auch mal das 1-0 anschauen wollen, wo Emma dann halt einen seiner Läufe ansetzt, wovon er einige gehabt hat in dem Spiel, also auch in beide Richtungen, fand ich absolut bemerkenswert, dass er das mehrfach gemacht hat. Dass er halt irgendwie in so Dribblings gegangen ist, weil eben diese Räume da waren und er dann halt irgendwie entweder an der Mittellinie souverän wie ein gelernter Rechtsverteidiger halt den Ball abschirmt, dribbelt, Ball abschirmt, den dann halt irgendwie am Ende noch abspielt zum Innenverteidiger oder zum Torwart, wenn es brenzlig wurde. Aber eben besonders auch nach vorne hat er sich immer wieder mal ein Herz gefasst und ist dann halt einfach in diese offenen Räume halt reinmarschiert und wurde dann halt nie wirklich nie wirklich gestört. So. Und das ist halt eben beim 1-0 auch so. Kann dann da durchschneiden und auf Nicola Gavory verlagern und auch da macht dann Schalke wieder den Fehler, dass sie halt Gavory nicht einfach vielleicht den Weg zur Grundlinie anbieten, weil die Grundlinienflanke ist ja seines nicht. Was er eben sehr gut kann, ist die Halbfeldflanke und genau die lässt man ihm offen und die setzt er dann absolut perfekt genau auf den Kopf von Vermeid, der halt auch irgendwie ja dafür, dass da halt eigentlich drei Schalker um ihn rumstehen, dann doch sehr sträflich frei ist.
Aber also ich meine, man muss halt schon auch mal sehen, in dem Moment, in dem Gavory halt dann die Halbfeldflanke, wie gesagt, sein Spezialgebiet wählt, hat er ja auch drei Möglichkeiten. Ne? Er kann halt Ioa, der da direkt noch durchstartet, schicken. Er kann Zollis schicken oder er kann diese Flanke schlagen. Also da, wie gesagt, da war heilloses Chaos in der Schalker Abwehr.
Und das, also wenn man sich so diese Expected Goal-Werte anguckt, dann sind die gar nicht so hoch bei der Fortuna. Aber unabhängig von den zwei Toren, die da noch fallen werden, gab es sehr viele Gelegenheiten, wo die Fortuna einfach knapp an einer hochkarätigen Torchance vorbeigibt. Also hohe Bälle auf Vermey werden eigentlich immer gefährlich. Ja, der legt die dann vielleicht aber nicht so perfekt ab. Auf Zolli ist in einer Variante vor dem 2-0 ist das so. Oder Vermey kann sich dann drehen und wählt den Schuss, statt Klaus mitzunehmen. Das passiert nach dem 2-0. Also wenn die Fortuna da noch cleverer gewesen wäre, hätte sich das auch in Expected Goals und ich glaube auch in tatsächlichen Toren nochmal wieder geschlagen. Also die Überlegenheit der Fortuna in dieser ersten Halbzeit und vor allem aber das völlig desaströse Verhalten der Schalker ist durch diese drei Tore irgendwie noch sehr milde beschrieben, die dann ja fallen. Das 2-0 irgendwie schön, es klappen ja auch einfach so einfache Dinge, ne? Der ganz simple Pass von dem Außenverteidiger auf Zollis oder auf Klaus, ja, einfach die Linie lang. Normalerweise ist das ja ein sehr leicht zu verteidigender Ball, aber nicht gegen diese Schalker, die halt einfach keine Bindung hatten zwischen Außenverteidiger und Innenverteidigern. Da war immer Platz, ja, so eben auch beim 2-0. Der dann, wo halt Zollis den Ball schön reinlegen kann auf Klaus, der aber auch wieder so viel Platz hat, dass er halt quasi neben sich selber auch noch den Bus umdrehen kann, um dann schnell abzuschließen. Ich habe erst gedacht abseits, aber es war noch einer im Weg und steht 2-0. Also das ja, ist gut gemacht, du musst diese Fehler bestrafen, die Fortuna gemacht hat, aber da war bei jedem dieser Tore, muss man sich an den Kopf fassen. Das passiert einfach nicht so häufig in Zweitligaspielen, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde auch, dass mir dieses Spiel auf jeden Fall einfach sehr, sehr viel beantwortet hat von den Fragen, die ich halt irgendwie vorher an Schalke 04 hatte, weil irgendwie du fragst dich das ja schon, dann stehst du da im Stadion und es ist halt irgendwie kurz vor 8:30 und sind über 50.000 Leute da und du fragst dich, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Verein, der da gerade so viele Fans mitgebracht hat und dann werden da die Namen verlesen, die so viel Qualität ja, so viel Einzelspielerqualität in der Mannschaft haben. So, das ist ja mit Sicherheit nicht weniger Qualität rein von den Einzelspielern her, als es halt Fortuna hat. Wie kann das sein, dass die 16. sind? So, das wird heute ein ganz, ganz harter Kampf und ich war echt nicht so besonders optimistisch, weil einfach, wenn man sich halt diesen Verein anguckt und dann eben auch diese Spieler und so weiter und du fragst dich, wie können die auf Platz 16 gelandet sein? So, und dann sind halt irgendwie 20 Minuten rum und du sagst, ah, ja, okay, danke. Jetzt habe ich eine Vorstellung, warum das passiert ist. Und das endet ja eben halt auch nach den 20 Minuten nicht, sondern es geht ja einfach so weiter und die Fortuna kann sich halt wirklich vorwerfen lassen, auch wenn, genau wie Jan das gesagt hat, sich das halt nicht so richtig in Chancen niederschlägt. Die Überlegenheit ist halt so groß, oder er hat in zumindest in Großchancen, die Überlegenheit ist halt so groß, dass es da halt durchaus bis zur 30. Minute halt schon 4-0 hätte stehen können. Easy.
Steht aber nur 3-0. nach einem Fährmann-Patzer. Ich weiß gar nicht, von wem kommt der Pass auf Zollis? Von Johannesson, ne? Ja, sehr schöne Seitenverlagerung auf Zollis. Der bringt ihn dann irgendwie rein. Fährmann hält ihn quasi im Spiel und dann ist Vermeij auch da, um das zu bestrafen.
Kommt der nicht von der Latte zurück, der Ball?
Ich glaube, ich glaube, Fährmann verpasst es, den halt einfach rauszutippen.
Genau, ne? Weil halt irgendwie in dem Augenblick, als er halt Zollis abzieht, rechnet halt Fährmann damit, ne? Also dass er halt den Ball halt volles Risiko mit Vollspann nimmt. Und tut er ja auch, aber er macht das halt als Dropkick, ne? Und ich glaube, in dem Augenblick, wo halt Fährmann realisiert, das wird jetzt kein direkter Vollspannschuss aufs Tor, sondern so ein Dropkick, lässt er wahrscheinlich irgendwie so 2% an Spannung halt irgendwie nach, ne? Weil er halt irgendwie weiß, okay, der Ball ist jetzt nicht unmittelbar gefährlich. Und das sorgt halt dafür, dass er ja halt irgendwie dann diesen an die Latte springenden Ball halt irgendwie nicht mehr so richtig gefangen bekommt. Und dann ist es halt eigentlich schon passiert. Der Ball springt dann halt irgendwie nochmal in die Mitte und da ist dann einfach Vermeij einen Kopf größer als die Gegenspieler, auch wenn, glaube ich, ist das, ich weiß gar nicht, wer da der Gegenspieler ist, der hinterdeckt. Ist das Kallas? Ist es Kaminski? Ich weiß es nicht. Also einer von beiden, glaube ich, könnte da auf jeden Fall schon auch noch ein bisschen energischer mit hochgehen. Großes Sonderlob muss man da auf jeden Fall nochmal verteilen an Tim Oberdorf, der halt in dem Augenblick im Fünfer steht und halt den perfekten Block zum absolut perfekten Zeitpunkt gegen Fährmann dann noch stellt, der dann gar keine Möglichkeit mehr hat hinzukommen. Also richtig gut gemacht.
Ja, also ich meine, bei dem Tor fasst halt auch einfach extrem viel zusammen, so, ne? Also die anderen. Also nicht, dass ich jetzt sage, nach all euren Ausführungen, dass das 3:0 auch in der Höhe zu dem Zeitpunkt verdient ist, aber bei dem Tor, da passt halt auch einfach alles aus Fortuna-Sicht.
Ja, und ich finde, wie gesagt, man hat eigentlich eine Überlegenheit in dieser ganzen Zeit so bis zur 28. Minute, wo es dann diese Verletzungspause, ich glaube, von Drexler gibt. Um das Spiel halt irgendwie eigentlich schon komplett zuzumachen, aber man ist ja wirklich auch mit 3:0 irgendwie, glaube ich, als Fortuna sehr glücklich. Also ich war auf jeden Fall sehr glücklich auf der Tribüne.
Ich habe auch viele
glückliche Gesichter um mich herum geschaut. Das war schon irgendwie ganz nett. Also das lief irgendwie erstmal ganz gut durch, so dieses Spiel. Aber es kommt dann eben zu dieser Verletzungsphase von Drexler und eigentlich ist ab dem Moment, also zumindest war es mir so ein bisschen klar, ich habe sofort aufgeschrieben, kommt jetzt ein Bruch im Spiel, Fragezeichen, und genau der kommt dann halt auch. Ohne dass man jetzt sagen muss, dass Fortuna da das Spiel aus der Hand gleiten würde, überhaupt nicht. Aber es gibt dann halt diese beiden Verletzungspausen hintereinander und im Anschluss wird dann ja auch dann bei Schalke direkt mal ordentlich durchgewechselt. Es gibt einen Dreifachwechsel in der 33. Minute und irgendwie ist dann halt das Spiel wieder viel unterbrochen und Schalke stellt natürlich dann irgendwie um und Fortuna schaut halt auf jeden Fall auch erstmal, dass man da irgendwie nicht kalt von erwischt wird, sondern zieht sich dann halt irgendwie auch ein bisschen zurück und gibt halt erstmal ein bisschen Spielkontrolle ab.
Ja, also man kann halt sagen, Schalke hört halt auf, grob Scheiße zu bauen. Aber es gibt trotzdem danach immer noch so Gelegenheiten, ja. In der 40. diese Gavori-Flanke, die hat dann erst Vermeij verpassen und dann aus irgendwelchen Gründen, die mir nach wie vor nicht klar ist, auch Klaus verpasst.
Ja,
das ist eine Riesenchance. Genau. Da muss es 4:0 stehen. Ja, und dann gibt es auch wieder so Gelegenheiten, wo irgendwie schön Engelhardt dann wenig später Ioa reinbringt, der den Schaf dann reinzieht. Ist halt keiner da, der den abnehmen kann. Aber klar, ist dieses völlige Pleiten, Pech und Pannenschalk gehört halt auf. Aber Fortuna hat trotzdem noch Gelegenheiten, auf 4:0 zu stellen. Ja, und dann gibt es halt diese Karaman-Möglichkeit irgendwie noch kurz vor der Halbzeit. Aber
das ist halt wirklich groß, ne? Also
das
vergisst man, glaube ich, so leicht irgendwie. Sagt man so, ja gut, wird dann irgendwie abgewehrt, aber der Ball kommt halt genau auf Kastenmeier. Aber eigentlich ist das eine richtig gute Einschusschance. Also der ist ja komplett offen und kann sich die Ecke eigentlich aussuchen.
Ja, aber trotzdem, ne? Das ist halt die eine Gelegenheit, die Schalke halt hatte. Wiegt halt nicht die diversen anderen auf, die Fortuna immer noch hatte, obwohl sie Schalke halt sich stabilisiert hatte.
Ich sehe da auch bis zu dem Abschluss von Karaman jetzt nicht so den Riesenbruch im Spiel. Also ich meine, man hat halt einfach alle 10 Minuten im Schnitt da ein Tor gegen Schalke fabriziert. Also da erwarte ich ja nicht, dass das so weitergeht. Also vom 9:0 habe ich nach dem 3:0 nicht geträumt. Also,
nee, aber Bruch meinte ich aber wirklich auch genau in diesem Sinne, dass halt jetzt dieser Sturmlauf halt vorbei ist, ne? Und dass man halt jetzt den Fuß so ein bisschen vom Pedal nimmt oder vielleicht eben auch nehmen muss. Ne? Mhm. Einfach weil man eben auch schauen muss, dass man halt die Ordnung hinten halt nicht verliert, weil jetzt Schalke halt irgendwie anders agiert, insgesamt vielleicht ein bisschen straffer, weil die umstellen. Ich fand, es war einfach ein bisschen mit Ankündigung, dass in dem Augenblick, wo es halt diese lange Verletzungspause gab, wusstest du, okay, es ist jetzt halt, ne, diese schönen ersten Minuten finden jetzt hier irgendwie erstmal ein Ende.
Aber trotzdem ist es natürlich gut, dass mit dem Dreifachwechsel zeigt ja Schalkes Trainer einfach, ja, jetzt müsst ihr euch alle den Arsch ausreißen und es kommt halt zu einer Chance, also für Schalke in der ganzen ersten Halbzeit dann noch. Und von daher, dass man mit 3:0 in die Pause geht, was das Spiel auch widerspiegelt, aber hätte ja auch 3:1 sein können, fand ich, also auch nach dem 3:0, nach 26 Minuten, war das doch das Wunschergebnis. Also, dass man halt einfach dieses Pfund, was man da vorgelegt hat, mit in die Pause nimmt. Und dann sollte das ja eigentlich nicht mehr anbrennen. Also, sollte.
Ja, und dann bin ich jetzt super gespannt zu hören, wie ihr irgendwie in die Pause gegangen seid und wie ihr darüber nachgedacht habt. Also, ich glaube, irgendwie, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da irgendwie deswegen ein bisschen auseinander liegen. Vielleicht, weil ich ja irgendwie sowieso immer etwas gerne immer noch etwas pessimistischer irgendwie auf alles schaue. Aber halt eben auch, weil ich ja auch einfach schon. Also weil ich ja auch einfach, glaube ich, in dieser Saison bei relativ vielen Spielen halt im Stadion war, zu Hause bei den Heimspielen und die Fortuna ja einfach absurd scheiße zu Hause ganz generell häufig gespielt hat, aber eben auch vor allen Dingen unglaublich instabil ist. So, du kannst dich da auf überhaupt nichts verlassen und irgendwie gerade so diese Heimstärke, die man unter Tune in den ersten Jahren hatte und dass man da vor allem auch eben mal defensiv stabil steht, das ist ja einfach komplett weg. So, die Fortuna kassiert ja eine absurd hohe Anzahl Gegentore zu Hause und deswegen fand ich halt schon, dass man so ein bisschen
Nein.
Wir haben auch in der Gruppe, wo wir da gestanden haben, halt so drüber debattiert. Also ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass Fortuna dieses Spiel nicht gewinnt. Also da hätte ich, glaube ich, auch nicht mitgerechnet. Aber wir haben halt drüber geredet, dass wir jetzt absolut keinen Bock haben und schon diese Wut in uns spüren, wenn bei der Vorstellung, dass wir halt in der 80. Minute dastehen und die Ecken fliegen rein und steht 3:2. So, das war so das, was wir, glaube ich, haben, was wir halt erwartet haben. Und so ist dann nicht genauso gekommen, aber ja, zumindest doch so ähnlich. Und ich musste halt eigentlich dann so in den letzten 10 Minuten nur diese Wut, die ich halt irgendwie schon in der Halbzeit in mir aufgestaut habe. Die musste ich eigentlich nur abrufen.
Nein, war bei mir völlig anders, aber das lag nicht daran, dass man die Spiele dieses Jahr nicht aufmerksam genug verfolgt hätte, weil, also, das haben wir alle. Man kann es jede Woche nachhören. Sondern das lag am FC Schalke 04, dass ich halt denen nicht zugetraut habe, dass sie nochmal die Pobacken zusammenkneifen und da nochmal Alarm machen. Habe ich nicht geglaubt.
Nee, ich auch nicht. Aber ich verstehe Lus Argument, auch wenn ich sagen muss, dass die Fortuna jetzt nicht zu Hause scheiße gespielt hat diese Saison, sondern vielleicht nicht mehr so souverän, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Aber bin da bei Tim auch. Ja. Man muss ja auch sagen, dass Schalke, dann kommen dann in diese zweite Halbzeit rein, der Bruch oder irgendwie eine Zäsur ist diese Sobotka-Verletzung. Erstens, weil er halt ein wichtiger Spieler war bis zu diesem Zeitpunkt und zwar zweitens, weil man halt auch emotional gesehen hat, okay, das ist eine ernsthafte Oberschenkelverletzung, der ist jetzt, wird jetzt länger wieder ausfallen. Das war ein totaler Downer. Das war ziemlich bitter. Und dann, ja, Schalke spielt halt irgendwie danach noch, spielt halt okay. So, ne? Die machen dann halt irgendwie nichts besonders Tolles, aber sie machen vor allem halt nichts mehr ganz so Schlechtes wie vorher. Aber naja, das ist natürlich ein Punkt, den Lou jetzt für sich verbuchen kann, diese Inkonstanz, diese Unzuverlässigkeit, dieses Tor von Kaminski dann zum 3:1, das ist ein Fehler von Zollis. Ja, das ist eine Ecke, die eigentlich geklärt ist und er nimmt den Ball unsauber an und das macht das nochmal scharf. Das Ding ist ja eigentlich schon, ist ja, da kannst du ja eigentlich in 99% der Fälle passiert da nichts, ne? Aber natürlich passiert da trotzdem was, ja. So, dann steht es 3-1.
Aber auch da würde ich nochmal sagen, also man kann, also du hast komplett recht, das Ding geht auf die Kappe von Zollis, aber auch danach kann man es halt noch verteidigen, ne? Also da sind auch die Abstände, als der Ball dann halt irgendwie nochmal reinkommt, die sind alle nicht vernünftig, du hast da Überzahlen, so du kannst da jeweils sowohl bei demjenigen, der die Kopfballablage macht, als auch bei Kaminski, kannst du halt stehen, da sind genug Leute, da
kannst ja, du, das geht, das kannst aber du das
zumindest
ist
besser verteidigen und
naja.
Ich finde, dass du es halt nicht tust, dass du da so ein Minimoment zu spät bist, das passt allgemein irgendwie zu dieser Art und Weise, wie Fortuna da halt irgendwie in den ersten 10, 15 Minuten nach der Pause halt spielt, nämlich halt irgendwie nicht mehr mit der gleichen Überzeugung. So, dieses Tor fällt ja jetzt auch nicht wirklich, weil Schalke da irgendwie drückend überlegen wäre, sondern weil irgendwie Fortuna das halt irgendwie dann doch nicht mehr so seriös halt irgendwie zu Ende verteidigt halt, wie halt irgendwie noch in der ersten Halbzeit und wie man es halt eigentlich auch erwarten sollte, finde ich, selbst wenn Marcel Sobotka halt draußen ist. Und was es halt noch zusätzlich so bitter macht, und da kommt jetzt wieder besonders mein Stadion-Eindruck dazu. Wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber geschrieben in der Pause, was mit der Stimmung ist. Da habt ihr mich, glaube ich, gefragt, ob irgendwie die Stimmung im Stadion auch so leise wäre, wie es am Fernsehen drüber kommen würde. Da habe ich das noch verneint, weil ich das nicht so wahrgenommen hatte. Aber ganz ehrlich, die Phase vom Anpfiff zweite Halbzeit bis dieses 1-3 fällt, so, da war es totenstill in der Arena. Die ganze Zeit, das sind 12 Minuten, da war es totenstill.
So, und ja, aber Lu, bitte, lass mich jetzt mal, du machst jetzt zwei verschiedene Themen auf. Oder du verbindest hier zwei verschiedene Punkte, auf die man jetzt schon schlecht antworten kann, weil du jetzt quasi mit der Stimmung dann halt einen weiteren Aspekt reinbringst. Die Situation, wie sie halt ist, in dieser Situation, wo Zollis den Ball verliert, das ist doch in jedem Handbuch, ist das doch genau die gefährliche Situation für eine verteidigende Mannschaft. Du kommst aus einer Standardsituation raus, löst den Verteidigungsverbund auf, du kommst sogar noch quasi an den Ball, ja, also Zollis ist ja am Ball und verlierst dann den Ball in die Situation. Und das ist ja für jede Mannschaft, ist das brandgefährlich, nicht nur für die Fortuna. Also würde ich schon sagen, ja, du natürlich kannst du das anders verteidigen, aber ich glaube, sowas, das spricht nicht gegen diese Mannschaft oder spricht nicht für etwas Allgemeines, sondern solche Situationen sind für alle Mannschaften zu jedem Zeitpunkt brandgefährlich.
Ja, tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, beide Standpunkte gehört. Ich würde sogar mal ganz ketzerisch sagen, wenn der Siebert da nicht so unglücklich abfällt, dann fällt das Tor auch gar nicht. Also, ich meine, das ist nicht gut verteidigt, aber wenn das nicht zum Tor wird, weil Siebert den da abfälscht, dann reden wir da weniger drüber, über diese Situation. Es ist auch nicht so, dass Schalke ständig vors Tor kommt, gefährlich.
Ja.
Und tatsächlich, aber in dem Moment, in dem das 1-3 fällt, mache ich mir natürlich auch meine Sorgen, weil ich halt weiß, in den letzten zwei Heimspielen gab es 3 Gegentore. Man hat irgendwie bei 2 Toren Abstand dann doch nicht die Sicherheit, weil man halt einfach viele Tore schluckt in letzter Zeit. Aber es fällt ja dann auch noch das 4-1 und spätestens damit muss eigentlich der Sack zu sein. So. Und
also was, ja.
Ja, das finde ich viel eklatanter, dass man dann halt tatsächlich wunderschön, auch mit ein bisschen Mithilfe natürlich vom Schalker, wo da Johannesson den Doppelpass mit dem Schalker spielt, bevor er Zollis findet, dass man dann aber direkt halt zurückschlägt. Das finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Und spricht halt einfach auch für die Fortuna. Und dass es aber damit dann noch nicht gegessen ist, das muss einem, glaube ich, eher Gedanken machen als die erste Viertelstunde nach der Pause.
Ja, ich glaube, ja, ich will ja Lou auch nicht ganz komplett Unrecht geben. So ein Spannungsabfall ist wahrscheinlich halt da. Aber halt auch hier würde ich halt sagen, nach diesem 4:1, also ja, es gibt halt irgendwie so ein, es ist eine, aber irgendwie, es ist eine unglückliche Situation, ja, also dieses 4:2, da passt Engelhardt nicht gut auf. Es ist aber wieder so eine Situation, die quasi nach einem Standard ist. Und da kann man natürlich auch, könnte Lou jetzt auch wirklich gut sagen, naja, aber ist das nicht irgendwie der Punkt? Ja, also du hast die Anspannung da beim ersten Standard, also beim Standard-Standard. Dann köpfst du ihn raus und dann musst du diese Anspannung erstmal halten, falls der Ball zurückkommt. Und das kommt er dann ja auch. Engelhardt ist aber natürlich auch nicht seine Position. Ja, der steht halt quasi auf der Linksverteidigerposition durch diese Poststandard-Verteilung auf dem Platz. Und es ist eine brutal gute Flanke. Diese Flanke da zum 4:2, die ist perfekt. Genau dahin muss so eine Flanke kommen. Ja, und dann macht er den halt und dann steht es 4:2. Dann steht es aber erstmal immer nur 4:2. Und was passiert dann? Direkt sofort danach das 4:3. Ein völliger 0815 langer Ball, der halt dann im 1:1 von, ne, es ist halt Schalke, die haben natürlich immer noch ganz gute individuelle Spieler, lassen wir wirklich gut gemacht wird und Siebert lässt sich dann da auch abkochen. Joa, weiß nicht, ob er was machen kann und dann.
Ja, ich finde, man kann die ehrlicherweise beide kritisieren. Also ich finde, Joa verlässt sich da so ein bisschen drauf, also der hört ja sogar ganz kurz auf zu laufen, der könnte einfach in dieses Duell halt irgendwie noch reingehen und lassen halt quasi diesen Weg erstmal abschneiden. Der hört wirklich ganz kurz auf zu laufen und läuft dann halt irgendwie wieder hinterher, als lassen wir sich halt irgendwie schon durchgetankt hat. Also man sieht wirklich, dass er halt kurz abschaltet, weil er halt davon ausgeht, dass Siebert das irgendwie bereinigt bekommt. Und also das würde ich Emma auf jeden Fall vorwerfen. Und trotzdem hat er zumindest mit dieser Idee, dass Siebert das eigentlich hinbekommen muss, erstmal recht, finde ich, weil das passiert halt wirklich, das Tor fällt direkt nach dem Anstoß. Ne? Also der Ball geht halt vom Anstoß zurück auf Kastenmeier, der schlägt ihn halt lang zum Schalker Strafraum, die köpfen den raus und es gibt sofort den langen Ball auf Lassme eben. Ne? Und in dieser Situation, wo du halt gerade dieses 4:2 halt gefressen hast, das ist noch keine 20 Sekunden her, dass du dich da halt an die Mittellinie neu aufgestellt hast, da bist du halt extrem, extrem verletzlich. Da musst du halt unbedingt unterbinden, dass da halt irgendwie nochmal sowas passiert. Und Siebert ist genau in der Position in diesem Laufduell, wo man ihm halt sagen muss, okay, ne, mein Gott, du hast jetzt gerade ein Laufduell gegen den schnellsten oder einen der schnellsten, oder zumindest, sagen wir mal, den Spieler mit dem besten Mix aus Athletik und Schnelligkeit in der ganzen Liga. So. Du musst es unterbunden bekommen. Nimm das Trikot von dem in die Hand und zieh so lange, bis du halt Gelb bekommst. So. Und dann stellst du dich zum Freistoß auf in die Mauer und dann ist gut. Dann steht es weiter 4:2. Weil in dem Augenblick, wo er das halt nicht gelöst bekommt, ist er halt durch. Und du kannst das gerade in diesem Augenblick, wo du halt das Gegentor schon bekommen hast, kannst du das nicht zulassen.
Schwierig. Immer zwei Seiten von dem Ganzen. Also ich glaube halt, dass Schalke da auch nochmal die zweite Luft bekommen hat und dann natürlich gefährlich wird und Lassme ist halt einfach ein oberstes Regal eigentlich in der zweiten Liga. Spielt halt nur beim momentan drittletzten. So.
Ja, aber das ist ja vielleicht ist das ein Gegenargument? Aber ich glaube, man kann beides so sehen. Ich glaube, Lou's Punkt von wegen cleveres taktisches Foul in der Situation ist sicherlich nicht so schlecht. Und danach war die Stimmung hier auch bei mir nicht mehr ganz so optimistisch. Und danach ist dieses Spiel ja genauso, wie man es erwarten muss. Völlig hektisch. Fortuna schwimmt ziemlich. Man muss aber da auch wieder sehen, dass Schalke irgendwie schon zu Gelegenheiten kommt, aber jetzt auch nicht die grandiosen Mittel hat, die Fortuna, die ja wirklich angenockt ist, da mit dem 4:4 zu beglücken. Es gibt diese sehr gute Gelegenheit von Kenan Karaman auch wieder. In der 88. Da macht er wieder zu wenig draus nach seinem Lauf, wo er wieder nicht gestoppt wird von der Fortuna-Hintermannschaft. Und Kastenmeier kann den dann relativ gut halten, oder, also nicht relativ gut, er hält den gut, aber
ich glaube, es war dann auch nicht so schwer, weil er sehr zentral auf den Mann kommt, der Ball. Ja, aber die Gefühlslage war, glaube ich, bei allen Beteiligten, die für Rot-Weiß waren, ob man nun auf dem Platz stand oder auf den Tribünen oder vorm Fernseher, ähnlich unruhig.
Ja, und bleibt ja dann auch sehr lange unruhig, weil man halt gesehen hat, dass Schalke durchaus Qualität im Kader hat und eine einzige Situation ja jetzt gereicht hätte, um das 4-4 zu machen, aber zum Glück verdaddelt Karaman, wie du schon gesagt hast, die größte Chance dann noch und es kommt zu einem mustergültig herausgespielten Kontertor über Jastrzemski und Niemiec, der mit seinem dritten Ballkontakt dann das Spiel entscheidet.
Ich will aber eigentlich, du hast, das ist der Endpunkt, aber der Name Niemiec, zumindest wenn man die Sky-Übertragung gesehen hat, fällt ja vorher schon, bevor er überhaupt auf dem Platz steht. Und das fand ich ganz interessant, deshalb würde ich das hier nochmal kurz einbringen. Weil Thorsten Matuschka, man sollte es nicht glauben, einen interessanten Punkt gebracht hat, als nämlich ja kurz vor dem Konter mit Niemiec gibt es ja schon eine Situation, wo der Ball durch ist und Vincent Vermey den Ball hat, viel zu viel Rasen vor sich und eben nicht die Geschwindigkeit hat. Und Matuschka sagt dann, ja, wenn er jetzt Niemiec gebracht hätte, der wäre durch gewesen, hätte quasi das 5-3 hier schon gemacht. Und ich glaube, dass Matuschka da recht hat, ja, was diese Sache angeht, dass Niemiec das Tor dann gemacht hätte, irgendwie jetzt über May. Ich kann aber auch verstehen, warum Tune das nicht gemacht hat. Also warum Vermey einfach bis zum Ende auf dem Platz stand, weil er eben diese hohen Bälle verarbeiten kann, weil er bei Standards halt defensiv super wichtig ist, um die Kopfbälle rauszuspielen. Also auch hier in dieser Situation verstehe ich, dass Tune so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und auch hier sieht man eben, was man an Vermey hat. Man sieht in dieser Situation vielleicht auch, was man an ihm nicht hat. Ne? Einen schnellen Konterspieler hat man an ihm nicht. Aber in dieser Phase fand ich es eigentlich richtig, ihn drauf zu belassen, weil er eben dieser Mannschaft immer noch was geben konnte.
Ja, und dann fällt tatsächlich das fünfte Tor für die Fortuna an diesem Abend. Und das erste, was außerhalb des Strafraums abgeschlossen wurde, außerhalb des Gegners, da finde ich es ganz interessant, dass Fortuna an diesem Tag 13 Mal aufs Tor geschossen hat. Davon 5 Mal aus dem Strafraum und 4 Abschlüsse aus dem Strafraum waren auch drin. Und ansonsten hat man tatsächlich dann doch immer den vorletzten Pass, also so die vorletzte Entscheidung nicht richtig gefällt, wie ihr schon gesagt habt, in der ersten Halbzeit, weshalb viele Chancen gar nicht erst zu Großchancen werden konnten. Aber die man dann zum Abschluss gebracht hat innerhalb des Strafraums, da waren 4 von 5 an diesem Tag im Tor. Also das finde ich, ist ja auch mal was man hervorheben kann, dass man, wenn man dann in den Strafraum kommt, man sich hocheffizient gezeigt hat.
Ja, absolut. Und genau wie beim 3-0, auch hier möchte ich nochmal ein Sonderlob an Tim Oberdorf aussprechen, der wieder ganz entscheidend ist dafür, dass dieses Tor halt passiert, weil es ist ja, glaube ich, weiß nicht welche Minute, 89., 90., irgendwie sowas. Schalke hat halt eine Ecke, die Fortuna halt wirklich dann auch alle, nachdem es dann 4-3 stand, richtig gut verteidigt hat, köpft die raus auf die linke Abwehrseite der Fortuna. Der Schalke hat den kürzeren Weg zum Ball und beide sind, glaube ich, eigentlich ziemlich platt, aber Tim Oberdorf kommt dann halt von hinten und man sieht wirklich, wie er nochmal so den letzten Atem halt irgendwie in seine Lungen presst, um halt dann nochmal den allerletzten Sprint der Partie halt irgendwie anzuziehen. Und dann kommt der halt irgendwie an diesem Schalke halt nochmal vorbei und spitzelt den Ball dann halt auf Jastrzemski und dann sind halt Jastrzemski und Niemiec halt 2-1 gegen den Schalker Verteidiger und der rennt dem halt einfach komplett um die Ohren. Dann ist das Spiel halt vorbei. Aber ohne diesen Einsatz von Oberdorf fällt dieses Tor halt nicht.
Und das Spiel ist natürlich vorbei, weil es schon die 90 plus vierte Minute war. Also unter 4 Minuten Nachspielzeit können wir heutzutage uns gar nicht mehr vorstellen.
Es wäre ja sogar auch noch Zeit für 6-3 gewesen, ne? Also ich hätte dann noch diese Chance. Also wo dann Niemetz und Vermeid durch sind und Niemetz ist dann halt irgendwie wieder verdaddelt, der halt irgendwie, glaube ich, 3 Aktionen im Spiel hatte und 2 waren super unglücklich und die eine war diese Aktion, wo er dann eben das Spiel zumacht. Und das ist ja eben auch eine Sache, die man halt, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil irgendwie, klar, der hat halt die Athletik, die er vielleicht noch nicht immer richtig einsetzt, aber er hat sie auf jeden Fall, er hat halt diese große Schnelligkeit und wenn er mal alleine vorm Tor steht, dann ist, glaube ich, Niemetz von allen Stürmern, die wir im Kader haben, der auf jeden Fall die größte Eiseskälte hat. Also wenn er halt wirklich mal alleine vorm Tor, im 1 gegen 1 vorm Torwart steht. So die paar Male, wo das halt geklappt hat, der hat er, glaube ich, alle reingemacht. Da ist er wirklich ein richtiger Killer. Ja, aber auch wenn dann da das 6:3 eben nicht mehr fällt, ich glaube, das war wirklich dann auch allen relativ egal. Mir war es auf jeden Fall ziemlich egal. Ich habe da irgendwie noch versucht, die 2 bis 3 Liter Schumacher alt irgendwie aus meinem Haar irgendwie zu pulen, die ich beim 5:3 von oben irgendwie abbekommen habe. Und wir haben uns da irgendwie in den Armen gelegen und so war es dann ja, glaube ich, auch mehr oder weniger an allen Stellen im Stadion.
Während ich hier in mein Kissen gebissen habe, dass das nur 5:3 ausgegangen ist und nicht 6:3.
Das ist die richtige Mentalität. Das ist Gewinnermentalität.
Die brauchen wir jetzt auch am Wochenende. Ja,
genau, denn es kommt der Angstgegner jetzt als nächstes.
Ja, ich muss leider nochmal, ich möchte das noch nicht komplett zumachen, das Spiel, sondern müssen wirklich noch mal das Thema Stimmung ansprechen. Weil ich glaube, es können mit Sicherheit auch diejenigen, die im Stadion gewesen sind und nicht direkt im Stimmungsblock gestanden haben, bei den Ultras hoffentlich auch nachvollziehen. Gerade in der zweiten Hälfte war die Stimmung echt nicht gut. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass Fortuna zur absoluten Primetime am Samstagabend vor ausverkauftem Haus gegen einen großen Gegner ein unfassbares Spektakel liefert. Und gerade in der zweiten Halbzeit war es teilweise totenstill und was es dann nochmal zusätzlich unangenehm gemacht hat, das glaube ich, André Scheidt hier, der Stadionsprecher, das auch wirklich gemerkt hat und auch gemerkt hat, wie sehr eigentlich die Mannschaft es brauchen würde, dass sie halt angefeuert wird, sodass er nach dem 3:1 und auch speziell nach dem 4:3 Anschlusstreffer, nachdem er den Torschützen der Schalker verliehen hat, dann nochmal ein Appell durch Stadionmikrofon an die Fortuna-Fans gerichtet hat. So, boah, Leute, jetzt reißt euch mal am Riemen und unterstützt die Mannschaft. Die Mannschaft braucht das jetzt, alle Fortuna-Fans jetzt zusammen, so in dem Duktus, wo man ja schon alleine, weil das so cringe ist, irgendwie halt komplett zusammenzuckt und weil einem das einfach auch so unangenehm ist, dass wir als Fortuna-Fans in unserem eigenen Stadion vor so einer Kulisse erinnert werden müssen. Ob man das tun sollte, ist doch mal eine andere Frage. Aber in der Sache hatte der ja auf jeden Fall recht, so dass da überhaupt nichts gekommen ist. So, und das war mir sau unangenehm und das finde ich auch wirklich richtig furchtbar.
Ich glaube, mehr als das zu konstatieren können wir jetzt aber auch nicht machen, oder?
Hallo, meinst du nicht? Sorry, ich habe ja das Spiel nicht gesehen und bin des Schweige deswegen. Aber meinst du nicht, dass ganz viel von, weil diese Stimmungsdiskussion, also bestimmt ist das generell ein Thema, aber dass das so eklatante Unterschiede sind in deiner Wahrnehmung, meinst du nicht, dass das auch ganz viel mit unserem Positionswechsel natürlich zu tun hat? Nee,
ganz sicher, also, aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt speziell diese beiden Spiele rausgepickt und jetzt gerade das jetzt nochmal speziell angesprochen. Guck mal, wenn wirklich der Stadionsprecher bei uns bei Fortuna, ich meine, wir sind nicht der scheiß VfL Wolfsburg oder Mainz, wo man halt irgendwie, keine Ahnung, nach jeder Parade den Namen des Torwarts irgendwie nochmal rumkräht und wo es scheiß Lasershows gibt oder so. Wir sind immerhin Fortuna Düsseldorf und da musst du nicht als Stadionsprecher sagen, komm Leute, reißt euch am Riemen, singt nochmal, ruft nochmal irgendwie bei so einem Spiel doch bitte speziell nochmal nicht.
Aber das meinst du jetzt,
verdammte Scheiße.
Was meinst du jetzt nicht als Vorwurf an den Stadionsprecher, sondern eher als Problem der Gesamtsituation?
Genau, also das ist, glaube ich, das Hauptding, worauf ich hinaus will. Ich finde auch nicht gut, dass es überhaupt passiert, weil es hat auch erstens keinen Effekt gehabt und zweitens ist es richtig unangenehm. Also ich möchte das auch nicht, dass halt so US-Sportmäßig irgendwie der Stadionsprecher versucht, die Zuschauer irgendwie nochmal zu
halten. Ja, aber es ist, glaube ich, ja nicht durch eine gesamt neue Strategie des Stadionsprechers zu sehen, der jetzt glaubt, sondern eher der Situation geschuldet, dass er sich da halt, er ist ja eine Verzweiflungstat vielleicht
ja, in dem Moment. Wie gesagt, ich möchte nur sagen, ich möchte das nicht. Irgendwie finde ich das nicht gut. So, aber ich kann komplett verstehen, warum er es gemacht hat. So, weil man wirklich auch, du hast auch der Mannschaft halt angemerkt, so, dass die halt sich davon halt komplett halt auch anstecken lassen und einlullen lassen. So, und das, da hätte es halt wirklich einfach viel, viel mehr Feuer gebraucht. Und ich finde es richtig, richtig traurig, dass wir als Fortuna-Fans das an dem Tag halt nicht geschafft haben.
Schwierige Kiste, weil ich glaube, möglicherweise ist dann da einfach ein generelles Problem, was sich auch nicht in den nächsten Spielen ändern wird.
Ja,
wahrscheinlich nur, weil der Fortuna
das Thema jetzt genau an dem Punkt halt zumachen und sagen, lass uns vielleicht dieses Thema, und vielleicht sind da ja hoffentlich auch nochmal irgendwie mehr als nur einer von uns im Stadion. Wir werden mit Sicherheit im Januar gegen Pauli wieder ein ausverkauftes Haus haben. Können wir jetzt natürlich nicht sagen, wie der Spielverlauf sein wird, aber vielleicht
6 kann man zu da 3.
auch nochmal. Ja, ist gekauft. ja, vielleicht können wir das Thema da irgendwie noch, also können wir das Thema zumindest auf dem Schirm haben. Mhm. Ansonsten könnt ihr uns natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne in den sozialen Medien schreiben, wie ihr das erlebt habt. Oder vielleicht können wir das auch nochmal speziell nach dem Pauli-Spiel abfragen. Aber ja, ist wahrscheinlich jetzt wirklich auch nicht mehr die Zeit und der richtige Ort, um das jetzt gerade zu vertiefen. Aber ich wollte es auf jeden Fall unbedingt noch angesprochen haben, weil das halt wirklich einen wichtigen Effekt eben auch auf das Spiel gehabt hat und weil das schon auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich.
Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage apropos Effekt auf das Spiel und vielleicht auch schon auf nächste Woche schauend. Wie hat denn Shinta Appelkamp gewirkt?
Es war in der Phase, in der er gekommen ist, konnte keiner mehr wirken. Das war nur noch die Vogelwilde. Okay. Wir schwimmen und das Spiel ist hektisch und keiner weiß so richtig, was jetzt hier passiert, Phase. Würde ich jetzt nicht als irgendwie... würde ich nichts rausziehen und allgemeine Äußerungen über Schütterabgangs Leistungsfähigkeit nach der Pause irgendwie.
So bitter ja, das war auch mit Sicherheit irgendwie mit Cello ist. Das war auch mit Sicherheit irgendwie, glaube ich, auch nicht der absolut allerbeste Wechsel dann zu dem Zeitpunkt. Man konnte halt wirklich sehen, dass halt Jastrzemski und Appelkamp sich aufgestellt haben, um eingewechselt zu werden, als es halt 4-1 für Fortuna stand. Und dann fällt halt das 4-2 und dann werden die halt irgendwie erstmal zurückgehalten, eingewechselt zu werden, dann fällt halt sofort das 4-3 und du siehst halt wirklich, wie halt Tune und die Co-Trainer halt irgendwie beratschlagen, weil irgendwie du auch weißt, okay, jetzt irgendwie nochmal hier irgendwie zwei kleine Spieler reinbringen, die beide nicht kopfballstark sind und dazu mit Jastrzemski vielleicht noch jemand, der irgendwie auch nicht allzu ballsicher ist, so, aber dann werden sie halt eben doch eingewechselt. Aber waren dann eben auch die hatten dann, glaube ich, auch einfach nicht unbedingt die Chance, nochmal besonders auf mich aufmerksam zu machen, außer halt irgendwie dann Jastrzemski bei dem anderen oder anderen Konter. Aber man stand halt vor allen Dingen irgendwie hinten drin und hat halt versucht, Ecken rauszuköpfen.
Und wer sich jetzt von unserer Besprechung dieses Spiels, die wieder sehr, negativ ist, erholen will, der guckt sich einfach die Tore nochmal an. Also gerade etwas 4-1. Das hatte ja schon einiges.
So negativ war das jetzt nicht. Der Lua nochmal mit seinem Stimmungshammer. Aber ich finde es auch gut, dass er das mal noch, dass er das nennt. Ja, wenn man das. Aber das ist auch vielleicht ein guter, leichterer Übergang für nächsten Samstag. Weil niemand von uns erwartet ja, dass man nach Nürnberg fährt, um da irgendwas zu holen.
Das war aber leider in Fürth auch so. Da haben wir recht.
Ja. Ja, absolut. Also wir sind, glaube ich, nicht zuletzt seit der letzten Saison beim Thema Nürnberg alle irgendwie gebrannte Kinder und können ja dann letztendlich, wenn wir schon mit dem Schlimmsten rechnen, nur positiv überrascht werden. Und immerhin muss man sagen, dass auch der erste FC Nürnberg jetzt nicht in der allerbesten Stimmung kommt. Man hat gerade beim ebenfalls abstiegsbedrohten KSC mit 4-1 vielleicht ein bisschen überraschend hoch verloren. Ja, aber ich glaube nicht, dass das die Stimmung in Nürnberg besonders hat trüben können, denn eigentlich läuft es ganz gut in dieser Saison, nachdem man jetzt die letzten Jahre eher durch so ein etwas tieferes Tal gegangen ist und häufig gegen den Abstieg gekämpft hat, hat man sich jetzt unter dem neuen Trainer Christian Fjell zu einem wirklich ordentlichen Mittelfeldteam entwickelt, das sich durchaus nach oben orientieren kann und nicht mehr nach unten. Und ja, irgendwie dann in diesem durchaus engen Mittelfeld, wo ja wirklich alles ganz nah beieinander ist, sich vielleicht sogar durchaus ein bisschen was ausrechnen kann. Auch wenn, glaube ich, jetzt keiner mit Aufstiegsambitionen daherkommt, aber man hat es auf jeden Fall wirklich es geschafft, dass es irgendwie mal wieder ein bisschen besser aussieht als eben noch zuletzt. Christian Fjell setzt, ähnlich wie es Daniel Thun bei der Fortuna im Augenblick macht, auf ein 4-3-3 mit einer Doppel-8. Da kann man schon mal direkt erwähnen, dass einer der beiden etatmäßigen Achter, nämlich Jens Kastrop, noch eine Rotsperre abzusitzen hat. Also immerhin wird Nürnberg da vielleicht ein bisschen weniger eingespielt sein, als sie es halt gerne hätten. Also können wir eigentlich erwarten, dass sich da am Samstag wieder zwei Mannschaften gegenüberstehen, die sich jeweils spiegeln werden. Auch sonst ist Nürnberg eigentlich ein Team, das genau die Sachen macht, die man von so einem Team erwartet. Ein Zweitliga-Mittelfeldteam, die in keinen Statistiken groß herausbrechen eigentlich bei den normalen Metriken, mit der großen Ausnahme, dass man halt vorne im Mittelsturm nicht diesen einen 2-Meter-Brecher halt stehen hat, den eigentlich alle Zweitligateams da stehen haben, sondern jemanden, der relativ klein ist und der auch gar nicht so derjenige ist, der vorne die Bälle festmachen soll und dann verteilen soll, sondern einen richtigen Zocker. Und das ist eben auch der absolute Schlüsselspieler der Nürnberger, Can Osun, gerade erst 18 geworden vor 2 Wochen und schon der klare Leistungsträger in dieser Mannschaft, ein absolutes Ausnahmetalent. Den hat man relativ behutsam aufgebaut, also auch als er schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat in den ersten Spielen. Hat man den oft immer nur 45 oder 60 Minuten spielen lassen, also versucht den halt nicht so, halt irgendwie nicht so zu überanspruchen, und das hat relativ gut funktioniert. Der wird einfach immer besser, übernimmt super viel Verantwortung, schießt halt schon alle Elfmeter, hat sich auch in der Schlussphase vom Derby gegen Fürth halt den Elfmeter geschnappt, und das ist halt alles mit 17 Jahren, die er damals gehabt hat, auf jeden Fall wirklich bemerkenswert, würde ich sagen. Und dazu kommt halt eben dann auch noch dieses große spielerische Talent, das er hat. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen sucht halt eben Nürnberg unter Christian Fjell ganz anders, als wir es vielleicht aus den letzten Jahren kennen, vor allen Dingen spielerische Lösungen. Und versucht sich durchzukombinieren, spielt mit sehr viel Breite, ist aber dann gleichzeitig die Mannschaft, die wenigsten Flanken in der Liga schlägt. Also auch wenn man halt diese Breite hat und sehr, sehr viel über die Flügel angreift, schlägt man dann halt eben keine Flanken, sondern spielt dann meistens den Ball wieder zurück in die Halbräume und versucht dann mit Steckpässen in den Strafraum halt erfolgreich zu sein. Und das machen die Nürnberger auch wirklich gut. Also da muss man ganz, ganz besonders aufpassen, dass man halt eben diese Steckpässe in den Rücken der Abwehr unterbunden bekommt. Und eben auch diese Laufwege, die halt ja dann dafür ursächlich sind, dass diese Steckpässe erstmal gespielt werden können. Wenn sie Nürnberger sich aussuchen können, wählen sie dazu meistens dann doch eher noch die rechte Seite, die spielen sie noch lieber. Also es kommt sehr viel Arbeit auf wahrscheinlich Gavori und Zolis zu. Und die werden da mit Sicherheit dann eben auch aus dem zentralen Mittelfeld viel Unterstützung bekommen müssen, damit das funktioniert. Muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und was man weiter außerdem auf dem Schirm haben sollte, ist, dass es halt durchaus ein bisschen ruppiger zugehen könnte. Also die Nürnberger haben die beste Zweikampfquote in der ganzen Liga. Also keiner gewinnt so viele Zweikämpfe wie die Nürnberger. Gerade jetzt würde man sich eigentlich einen Marcel Sobotka ganz besonders herbei wünschen, glaube ich. Und die Nürnberger bekommen auch am meisten gelbe Karten. Also wie gesagt, es sollte ruppig zugehen. Hoffentlich geht das Ganze ohne weitere Verletzungen vonstatten. eine kleine Schwachstelle gibt es vielleicht noch, die mir aufgefallen ist. Und zwar spielt Torwart Christian Mantegna vielleicht nicht die allerbeste Saison, muss man sagen. Und vor allen Dingen ist er halt nicht besonders gut mit dem Ball am Fuß. Und dann ist natürlich die Frage, ja, sollte man das halt versuchen zu attackieren? Sollte man versuchen, Nürnberg dazu zu bringen, viele Bälle auf Christian Mantegna zurückzuspielen und ihn dann hart anlaufen, weil das ist ja eigentlich genau das, was die Fortuna diese Saison nicht macht und weil eben auch die Spieler dazu fehlen, so dieses hohe, dieses aggressive Pressing. Aber vielleicht kann man das ja doch ab und zu mal situativ irgendwie doch mal einbinden und ich glaube, da wären die Nürnberger verwundbar und insgesamt ist es ja irgendwie erstmal vielleicht ganz gut zu wissen, dass halt die Nürnberger, auch wenn sie eben diese spielerischen Lösungen suchen, zumindest nicht, wie es die Fortuna mit Kastenmeier hat, da halt irgendwie noch quasi einen weiteren Feldspieler hat mit dem Torwart, den man da halt irgendwie einbauen kann, weil das ist Christian Mantegna auf jeden Fall nicht.
Ich dachte, bei Marcel Sobotka, den du eben genannt hast, mit dem Kämpferischen, ich musste auch kurz vorher schon an ihn denken, als du gesagt hast, man geht viel über außen. Da ist jetzt die Fortuna ja auch nicht komplett breit aufgestellt, ne? Mit den Zimbo-Verletzungen und Gavory kann vielleicht wieder einsteigen, aber hat vielleicht jetzt auch nicht die Zeit, voll zu trainieren. Und dass sie dann halt aber halt es flach versuchen, wieder hin, also ne, mit Pässen in den Rückraum und so weiter und so fort. Und das heißt, dass ja nicht dann nur die Innenverteidiger gefordert sind, hünenhaft Sachen rauszuköpfen, sondern dass halt auch die Sechser aufmerksam sein sollten. Ne? Und ich glaube, da wäre ein Marcel Sobotka defensiv neben Yannick Engelhardt, der offensiv ja viele große Qualitäten hat, aber vielleicht in diesem Spiel auch irgendwie immer wieder mal zeigen kann, dass er gut ist, aber vielleicht eben doch noch eben nicht das Level eines Marcel Sobotka im Defensiven erreicht hat, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, wäre es gut, wenn er da wäre, aber wäre Fahrradkette, ne? Ist er leider nicht. Und dementsprechend muss man schauen, wie das aufzufangen ist. Und da ist halt die Frage, ob Tion ja Tanaka damit betrauen möchte oder Appelkamp. Weil Johannesson sehe ich ja auch noch spielen. Ne? Also ja, wer kann
ich
das?
Ich wäre mir eigentlich fast sicher, dass er auch Tanaka nehmen wird, ja, weil einfach, weil es ja schon auch einfach seine natürlichere Position ist. Das zum einen und zum anderen halt eben auch, glaube ich, deswegen, weil ein Tanaka in Topform ja auch jemand ist, der halt gerade, wenn da halt irgendwie so durchs Zentrum gespielt wird und vielleicht auch mal ein bisschen Risiko gegangen wird, ja auch jemand ist, aber das haben wir halt eben jetzt von ihm sehr lange nicht mehr gesehen, der dann ja auch mit diesen schnellen, kurzen Sprints ja auch einfach total gut da drin ist, Bälle abzufangen. So, das haben wir ein paar Mal von ihm gesehen, letzte Saison, glaube ich. Da hat der Spieler halt damit komplett dominiert, nur ist es jetzt eben einfach lange schon her. Aber ich glaube, Daniel Thun und wir alle sollten halt hoffen, dass Tanaka jetzt irgendwie über die Woche zu dieser Form zurückfindet. Weil dann ist er, glaube ich, schon auch jemand, der halt auch über das, was er halt irgendwie in dieser Saison halt gezeigt hat, den Nürnbergern halt durchaus auch schon Probleme bereiten könnte. Aber ob man halt wirklich daran glauben mag, das steht vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt.
Naja, man kann ja auf jeden Fall hoffnungsfroh sein, dass wenn man vorne vielleicht auswärts trifft, dann, dass man dann auch was mitnimmt, denn eine kleine Randnotiz vielleicht, die ein bisschen Hoffnung auch noch bei diesem Auswärtsspiel macht, ist, man hat ja auch bisher die beste Abwehr auf fremden Plätzen. Das liegt zwar auch daran, dass man erst 6 Auswärtsspiele gemacht hat, aber dafür müsste man schon viele Tore kassieren, um diese Statistik nicht mehr anzuführen. Also.
Ja, aber dafür hat man halt eben auch, das ist auch, also das ist, diese ganzen Statistiken sind halt auch kurios. Man hat halt erst in der Hälfte, nee, Quatsch, man hat in einem Drittel der Auswärtsspiele überhaupt Tore geschossen. Mhm. So. Also das könnte man vielleicht halt irgendwie auch ändern, aber Gott sei Dank ist ja der Gottkaiser Vincent Vermeij noch fit. Dann, wenn der fit bleibt bis dahin, dann mache ich mir da auf jeden Fall weniger Sorgen. Vielleicht sollte man dem einfach mal eine Woche trainingsfrei geben. Damit der sich einfach nicht verletzt.
Ja, dann kommt er zu Hause auf dumme Gedanken. Vielleicht fängt er dann an, die Jordi Device Pitbull Trainingsschule anzufangen, die Jordi noch nicht den Mut hat zu machen. Ja, und dann geht das ganz schnell nach hinten los.
Moritz, wie ist denn dein Gefühl für das Spiel? Was denkst du, wie geht's aus?
Ah, weiß ich nicht. Tipp ich dann kurz vorher. Nürnberg fühlt sich nie gut an.
Das ist genau der motivierte.
Was ist denn mit Jordi de Weiss eigentlich? War der auch erkältet oder so?
Boah, ich habe auch den Überblick verloren, ob er jetzt erkältet war oder angeschlagen mit irgendeiner Verletzung. Es war eins von beidem. Auf jeden Fall sollte der eigentlich gegen Nürnberg wieder auf dem Platz stehen.
Ja, man schöpft auf jeden Fall vor der anstehenden englischen Woche, die wir auch für euch begleiten werden, aus dem Vollen.
Ja. In dem Sinne, ja. Nach anderthalb genau. Stunden schöpfen wir auch aus den Vollen und machen Feierabend.
Jo, ciao, ciao. Wir hören uns nächste Woche.